Ich werde hier eher so Grundlinien ziehen und mir die praktischen Beispiele dann für die Diskussion aufheben. Ich möchte dennoch einleiten mit einigen Fallbeispielen, damit das auch plastisch wird, welchen Umfang Gewalt in Schulen hat, dann mit Vorkommen zu Gewalttaten, den verschiedenen Gewalttaten anschließen und dann insbesondere fokussieren auf Traumatisierung, weil das ein wichtiger Punkt ist, den es auch in Schulen zu beachten gibt. Ich möchte dann einen erst neu entstandenen Forschungszweig, nämlich die Traumapädagogik, vorstellen und in dem Kontext auch, wie Safe Space diskutiert wird, kurz skizzieren und dann ein paar Anmerkungen zur Schule als sicheren Ort machen. Florian steht vor einem Schulausschluss. Sein Verhalten ist für die Lehrpersonen nicht mehr akzeptabel. Immer wieder rastet er unvorhersagbar aus, wenn ihn beispielsweise eine bestimmte Aussage aufregt und er meint, dass ihn jemand blöd angeschaut hat. Dann stellt er sich in die Klasse und schreit und tobt und manchmal stürzt er auch auf andere Schüler los. Vor den Lateinschularbeiten einer bestimmten Lehrerin kommen besonders häufig Kinder bei der Schulärztin vorbei und bitten um ein Medikament, weil es ihnen nicht gut geht. Marcel ist von einem Durchschnittsschüler zu einem Vorzugsschüler geworden. Er nimmt aktiv am Unterricht teil, stellt gescheite Fragen, erledigt alle Hausaufgaben und verhält sich auch sonst zur vollkommenen Zufriedenheit der Lehrer und Lehrerinnen. Lediglich in Turnen fällt er öfter. Wenn der Pullover an seinen Armen hochrutscht, sieht man Ritzspuren. Leonie ist 13 Jahre alt, für ihr Alter weit entwickelt. Sie trägt besonders kurze Miniröcke, trägt tiefe Dekolletés und schminkt sich auffällig grell. Den männlichen Lehrern nähert sie sich auf sexualisierte Weise, wie auch den älteren Buben. Im Lehrerzimmer hat sie mittlerweile den Titel Klassenhure erhalten. Ahmed und Mariam sind seit einem halben Jahr in Österreich. Sie mussten aus ihrem Heimatland fliehen, weil Krieg ist und die Familie ernsthaft bedroht wurde. Auf ihrer Flucht haben sie den Vater und ihren kleinen Bruder verloren. Sie sitzen seit 2 Monaten nun in der 2. Klasse, in der sie von den Mitschülerinnen als auch den Lehrern und Lehrerinnen gut aufgenommen wurden. Sie freuen sich jeden Tag, wenn sie in die Schule kommen. Dort fühlen sie sich wohl und werden nicht ständig an ihre Flucht erinnert. Der Schultag und die Nachmittagsbetreuung geben ihnen Struktur und das Gefühl von Sicherheit. Und noch ein letztes Beispiel. Stefanie hat in eine neue Schule gewechselt. In der alten hat sie es nicht mehr ausgehalten. Von einem Tag auf den anderen wurde sie aus der Freundinnengruppe ausgeschlossen. Als sie diese zu ihrer Geburtstagsparty einlädt, sagen alle zu, aber niemand kommt. Auch die Lehrer haben nichts gemacht, als sie sich Hilfe holen wollte. In der neuen Schule hat sie sich in sozialem Lernen sogar schon getraut, von ihren Erlebnissen zu erzählen. Die anderen Schülerinnen und Schüler fanden das sehr gemein, was ihr geschehen war. Und die Lehrerin hat gesagt, dass sie sehr mutig ist, dass sie sich das zu erzählen getraut hat. Wie also diese Beispiele zeigen, kann Schule sowohl ein Ort des Schutzes und der Sicherheit, aber ebenso ein Gefahrenort sein. Wo Kinder und Jugendliche potenzielle Übergriffe und Demütigungen erfahren, beziehungsweise auch ihre Gewaltprobleme mit in die Schule nehmen. Schule ist der Ort dafür. Um Überlegungen anstellen zu können, wie Schule ein sicherer Ort sein kann, ist es wichtig, zunächst einen Blick auf Vorkommen und mögliche traumatisierende Folgen zu werfen. Gewalt und Aggression sind in Österreich, vor allem unter den Peers, ein ernstzunehmendes Problem an der Schule. Die Mobbingrate in der Gruppe der 11- bis 15-Jährigen liegt in Österreich laut OECD-Studie 2015 bei 21,3%. Das heißt, einer von 5 Buben im Alter von 11 bis 15 Jahren berichtet von zumindest 2 Mobbing- bzw. Bullying-Erfahrungen in den vergangenen 2 Monaten an der Schule. Österreich ist damit Spitzenreiter und weist damit einen fast doppelt so hohen Anteil an Mobbing-Opfern im Schulumfeld aus als der OECD-Durchschnitt, nämlich der 27 untersuchten Länder mit 11%. Die absolut niedrigste Bullying-Rate hat Schweden mit nur 4%. Die sogenannte HBSC-Studie, Health Behavior in School-Age Children-Studie, die von Forschergruppen aus 43 Ländern in Kooperation mit der WHO durchgeführt wird, die legt ihrer Studie eine Definition zugrunde, die auch dann den Schülerinnen beim Ausfüllen eine Orientierung gegeben haben und wo wir so auf dieses Mobbing auch nochmal schauen können, aufgrund einer Definition. Dort heißt es, wir sagen, dass eine Person gemobbt wird, wenn eine andere Gruppe, oder eine Gruppe von Personen ihm oder ihr gegenüber wiederholt gemeine Dinge oder unfreundliche Dinge sagen oder tun. Es ist auch Mobben, wenn eine andere Person mit Dingen geärgert wird, die ihm oder ihr nicht gefallen oder er oder sie absichtlich ausgeschlossen wird. Die Person, die mobbt, hat mehr Macht als die Person, die gemobbt wird, das ist ein wichtiger Faktor, und möchte ihm oder ihr Schaden zufügen. Man spricht nicht von Mobbing, wenn zwei gleich starke Personen miteinander streiten oder kämpfen. Einen Vergleich mit internationalen Studien zeigt nach Spiel und Strohmeier folgende Ergebnisse, wenn wir uns das genauer anschauen. Verbale Attacken kommen am häufigsten vor. Etwa ein Viertel der Schülerinnen ist mindestens einmal in der Woche als Täter und oder Opfer in verbale Konflikte verwickelt. Für physische Auseinandersetzungen liegt der Anteil bei etwa 10% wöchentlich. Unterschiede zeigten sich vor allem dann auch, wenn wir das anschauen bei den Schultypen. Gewalt und Aggression, und die haben die Studie 2006 gemacht, deswegen hier auch noch der Titel Hauptschule, jetzt würde man das auf NMS übertragen. Gewalt und Aggression kommen in der Hauptschule häufiger vor als in der AHS und besonders hohe Prävalenzraten von Opfern und Tätern finden wir in der berufsbildenden mittleren Schule. Ein nächster wichtiger Einflussfaktor ist Geschlecht. Das haben wir mittlerweile ja schon öfter auch gehört. Buben erleben und üben häufiger physische Aggression aus. Mädchen setzen andere Mittel ein, um andere zu mobben. Sie verbreiten Gerüchte, die nicht stimmen und dergleichen mehr, so wie das im Beispiel von Stefanie auch deutlich wurde. Signifikant sind auch die Altersunterschiede. Dabei liegt die Spanne der häufigsten Vorkommnisse in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen mit einem Spitzenwert um 12 Jahre. Interessant war in dieser Studie auch von Spiel und Strohmeier, dass in multikulturellen Schulklassen Schülerinnen mit deutscher Muttersprache häufiger Täter und Opfer sind als Schüler und Schülerinnen mit türkischer, ex-jugoslawischer oder sonstiger Muttersprache. Aber insbesondere türkische Schülerinnen und Schüler fühlten sich schlechter integriert. Sie hatten weniger Freunde und Freundinnen in der Klasse, stärkere Einsamkeitsgefühle und wurden stärker abgelehnt als Schülerinnen der anderen drei Gruppen. Während also Länder wie Estland ebenso hohe Gewaltvorkommen hat wie Österreich, konnte Estland aber im Unterschied zum Jahr 2005-2006 den Anteil der Mobbingopfer deutlich senken, wie auch andere Länder wie Deutschland, Griechenland, Italien. Aber in Österreich ist es noch angestiegen. Nicht beachtet werden in der OECD-Studie das Phänomen Cyberbullying. Cyberbullying inkludiert dann die HBS-Studie, darunter fällt gemeine Nachrichten schreiben, E-Mails, SMS oder Pinwand-Postings schreiben, also auf Facebook veröffentlichen, Internetseiten erstellen, um sich über jemand lustig zu machen oder ohne Erlaubnis unvorteilhafte Fotos posten oder verschicken, bis hin zu Gewaltübergriffe filmen und ins Netz stellen. Obwohl hier die Zahlen gegenüber den konventionellen Mobbingvorkommnissen geringer sind, wird darauf hingewiesen, dass die Folgen aber weitreichender sein können. Logisch, wenn die ganze Welt zuschauen kann und ich das sozusagen kaum beeinflussen kann. Gewalt in Schulen wird vorrangig immer als Gewalt zwischen Schülerinnen und Schülern diskutiert. Aber zu den Gewaltvorkommen gibt es natürlich auch die Übergriffe zwischen Lehrkräften und Schülern. Gewalt kommt zwischen Lehrkräften und Schülern, wie das Krumm auch nachgewiesen hat, vor. So berichten die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 14 Jahren von ihren Lehrerinnen und Lehrern in irgendeiner Art und Weise ungerecht behandelt, verletzt oder geärgert worden zu sein. Das nimmt dann im Laufe des Schulalters ab. Bei den 17- bis 18-Jährigen war es dann jede dritte. Auch in umgekehrter Richtung werden natürlich Vorkommnisse berichtet. So geben jede und jeder sechste Schüler im Alter zwischen 12 bis 14 Jahren an, dass sie die Lehrer und Lehrerinnen öfter als dreimal im Monat geärgert haben. Ich erinnere nur an HTL Otterkring, wo das auch deutlich wurde. Dabei gilt als aber, das Hierarchiegefälle und die unterschiedlichen Machtmittel, die zur Verfügung stehen, zu beachten. Also das sind ja keine symmetrischen Beziehungen. Wenn man jetzt die Kinder befragt und die Jugendlichen zur Ursacheneinschätzung und zum Umgang mit Gewalt, dann machen sozusagen hauptverantwortlich für die erlebte Viktimisierung die befragten Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Verhalten oder ihre Unbeliebtheit bei den Mitschülern. Kinder mit Migrationshintergrund oder, wie man heute besser sagen kann, mit einer internationalen Familiengeschichte, sehen allerdings auch ihre Sprache und ihr Herkunftsland als Ursache dafür an, dass sie Opfer von Mobbing sind. Religion wird hier nicht aufgeführt, ist aber sicherlich auch ein Faktor. Wenn von Gewalt in Schulen gesprochen wird, wird sozusagen neben dem, dass die Gewalt gegen von Lehrkräften gegen Schülerinnen in den Augenschein genommen wird, immer auch sexualisierte Gewalt oft etwas im Hintergrund betrachtet. Ich möchte Ihnen jetzt eine Studie vorstellen, die sehr eingehend aufgezeigt hat, wieso die Mechanismen laufen und wie sich denn auch sexualisierte Gewalt in der Schule noch einmal abzeichnet. Sabine Maschke und Ludwig Stecher haben diese 2018 abgeschlossene Studie in Hessen an 53 Schulen in 150 Klassen zwischen 14 und 16 Jahren an AHS untersucht und sie nehmen eben genau sexualisierte Gewaltformen in den Fokus. Dabei zeigte sich, dass fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, nämlich 48%, Erfahrungen mit sexuellen Beleidigungen und verbalen Belästigungen haben, also nicht körperlichen Gewaltübergriffen. Demgegenüber dann fast ein Viertel hat aber mindestens einmal körperliche Gewalt wie Antatschen, gegen den Willen geküsst oder an den Geschlechtsteilen berührt werden erlebt. 70% haben sexuelle Gewalt zumindest einmal beobachtet. In der Mehrheit sind es Gleichaltrige, die Gewalt ausüben. 3% berichten sozusagen von Gewalterfahrungen in der Familie. Hier zeigt sich noch ein Unterschied zu den physischen Gewaltformen, weil hier mehr Mädchen als Buben von nicht körperlichen wie auch körperlichen Formen betroffen sind. Wenn sozusagen insgesamt jeder fünfte Jugendliche damit Erfahrungen macht, sind es bei den Mädchen aber jede dritte. 3/4 der Mädchen machen damit ihre ersten Erfahrungen im Alter bis zu 14 Jahren, wobei ein deutlicher Anstieg ab 11., 12. Jahren erfolgt, ähnlich auch wie bei den anderen Gewaltvorkommen. Generell sind Mädchen einem hohen Risiko ausgesetzt, aber einem noch höheren Risiko sind jene von ihnen ausgesetzt, die körperlich früh entwickelt sind. Sie sind auch insbesondere von schweren Formen körperlicher sexueller Gewalt betroffen. Dem Konsum von pornografischem Material kommt ebenfalls eine wichtige Bedeutung zu. Befragt danach, ob sie schon einen Porno gesehen haben, beantworten Mädchen zu 60% mit nie, die Buben mit 18%. Der Anteil der sogenannten Heavy User, also mehrmals als viermal die Woche, ist bei den Buben um das Dreifache höher als bei den Mädchen. Jugendliche, die sich öfter Pornos anschauen, gehören signifikant häufiger auch zu denen, die sexuelle Gewalt ausüben. Als Gründe, warum sexualisierte Übergriffe erfolgen oder warum sie sie ausüben, gibt der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler, nämlich über 80%, an, dass dies in diesem Alter normal sei. keine große Sache ist oder einfach, sie wollten einfach nur lustig sein. Sie haben es ohne viel nachzudenken ausgeführt. Und eine zweite Gruppe gibt an, dass die Person sie vorher schlecht behandelt hätte oder es aus Rache gemacht hat, weil sie die Person nicht ausstehen konnte. In geringerem Maße wurden sie von anderen dazu gedrängt. Auch diese Formen gibt es. Der Übergang also von pubertärem Verhalten zu einem übergriffigen Verhalten ist fließend. Evident ist, dass insbesondere im Zusammenhang mit Pornokonsum Rollenbilder vermittelt werden, die auf Macht, Gewalt und Dominanz von Männern gegenüber aufbauen, dem spiegelbildlich die Unterwerfung und Erduldung von Frauen entspricht. Ebenso wirkt das heterosexuell normierte Männerbild auf den Umgang mit anderen Buben, die diesem Bild nicht entsprechen, in negativer Weise. Auch sie werden dann auf sexualisierte Weise bevorzugt zum Opfer gemacht. Damit erhalten sie einen untergeordneten Platz in der Männerhierarchie. Nachdem wir das bereits gehört haben, führe ich das nicht näher aus. Befragt danach, ob sie die Übergriffe verbalisiert haben, ob sie mit jemandem gesprochen haben, verneint fast die Hälfte der Betroffenen. Und zwar mit der Begründung, es war nicht so schlimm. Dies sagt wiederum die Mehrheit der Buben als die Mädchen. Gefragt nach Gründen, warum sie nicht darüber sprechen, antworten viele, dass sie es nicht wissen, warum sie nicht gesprochen haben, oder aus Schamgefühlen, Angst vor Ausgrenzung, beziehungsweise weil sie niemand hatten, mit dem sie sprechen konnten. Auch bei beobachteter oder selbst ausgeübter Gewalt werden für das Nichtsprechen angeführt, dass es eben nicht so schlimm war. Das ist sozusagen normal. Und hier wieder mehr von den Buben als von den Mädchen. Das heißt, Bagatellisierung der Gewalthandlung dürfte hier auch der Rechtfertigung dann für das Handeln dienen. Wenn Betroffene mit jemandem darüber reden, sind es in den seltensten Fällen die Lehrpersonen. Die wurden mit 3% ausgewiesen. Am häufigsten sprechen sie mit der Freundin oder dem Freund, wobei Mädchen öfter mit jemandem sprechen als Buben. Gewaltopfer reden auch zu Hause weniger und haben eine geringe Schulfreude. Sie fühlen sich in der Schule weniger sicher und wohl als Gleichaltrige ohne diese Erfahrungen. Zudem erleben Jugendliche mit insbesondere körperlichen sexuellen Gewalterfahrungen eine weniger vertrauensvolle und zugleich stärker zurückweisende Haltung ihrer Lehrerinnen und Lehrer, was für sie besonders gravierende Auswirkungen hat. Es treibt nämlich die Betroffenen noch stärker in die Isolation. Einen hochsignifikanten Zusammenhang gibt es dann zwischen Mobbing und sexualisierter Gewalt. Ein Viertel der Jugendlichen mit sexuellen Gewalterfahrungen, nicht körperlich wie auch körperlich, erleben auch Mobbing in der Schule. Dabei muss dies nicht zeitgleich stattfinden. Gewaltübergriffe in Schulen erfolgen nicht nur in der Opfer-Täter-Konstellation, sondern vielfach unter den Augen anderer Mitschülerinnen und Mitschüler, oftmals auch der Lehrerinnen und Lehrer. Bystander wie Dan Olweis sie nennt, haben eine ganz wichtige Funktion. Sie entscheiden wesentlich, ob Gewalt beendet oder sogar noch verstärkt wird. Bystander können dabei sehr unterschiedliche Rollen und Positionen einnehmen. Wir finden die stummen, eventuell auch verzweifelten Zuschauer und Zuschauerinnen, die nicht eingreifen oder sich einzugreifen getrauen, weil sie vielleicht Angst haben, selber zum Opfer gemacht zu werden. Wir finden die Anfeuernden, die Verstärker, die den oder die Gewalttäter dazu verleiten können, stärker zuzulangen oder das Geschehene filmen und fotografieren und dann ins Netz stellen, als auch die, die Opfer für Übergriffe festhalten. Unter ihnen befinden sich oftmals Personen, die dazu gezwungen werden. Nach Spiel und Strohmeier sind 90% der Mitschülerinnen und Schüler Zeugen, aber nur 20% greifen ein. Wenn sie allerdings eingreifen, werden 60% der Vorfälle sofort beendet. Wenn also Interventionen Erfolg haben sollen, dann sind die Beiständer bewusst einzubeziehen. Auch sie können unter massiven Folgebelastungen leiden, vor allem wenn sie dazu gezwungen wurden oder Angst haben, das nächste Opfer zu sein oder sich dafür schämen, nicht eingegriffen zu haben. Gleichzeitig gilt es aber auch den Beiständern, Perspektiven zu eröffnen, wie sie denn ihren Gruppenzusammenhalt stärken können, sodass sie sich das nächste Mal gemeinsam einzugreifen trauen, beziehungsweise dem Opfer einen Schutzraum anbieten und generell eine Haltung entwickeln, die erkennen lässt, dass gewalttätiges Verhalten sozial unerwünscht ist. Wenn wir uns noch einmal genauer die Folgen von Gewalterfahrungen anschauen, so weisen Jugendliche, die sowohl sexualisierte Gewalt erlebt haben oder auch gemobbt oder auch psychisch fertig gemacht wurden, ein hochsignifikant negativeres Selbstbild auf. Insbesondere beispielsweise bei sexualisierter Gewalt, wenn die Übergriffe mit Penetration oder Penetrationsversuchen verbunden waren. Auffällig ist, dass sexuell erfahrene Jugendliche verstärkt diese Form sexualisierter Gewalt erleben bzw. auch ausüben, wobei das Vorher und das Nachher nicht geklärt ist. Generell sind Jugendliche mit Gewalterfahrungen einem höheren Risiko für Drogen- und Alkoholmissbrauch, Depressionen und Selbstmord ausgesetzt. Sie können dazu unterschiedliche Symptome und Verhaltensweisen entwickeln, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Diese umfassen Angstattacken, Somatisierungen wie undefinierbare Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Magersucht, um sich körperlich in den Zustand vor den Übergriffen zu versetzen. Oder auch Dickleibigkeit, um sich attraktiv zu machen, dass der Täter dann ablässt. Sexualisiertes Verhalten, Leistungsabfall bis hin zu Leistungssteigerung, bis dann eben auch zur posttraumatischen Belastungsstörung. Letztendlich kann jede abweichende Verhaltensänderung oder körperliche Signale ein Hinweis sein, müssen es aber nicht. Sie können auch andere Ursachen haben. Im Hinblick auf schulische Leistungen ist aber in Evidenz zu halten, dass die unterschiedlichen Gewalterfahrungen Auswirkungen auf die Lern-, Konzentrations- und Entwicklungsfähigkeit haben. Wenngleich es Einzelne gibt, die Resilienz und Stärke zeigen. Dies wird aber nicht, wenn man sich das näher ansieht, ohne tragfähige, verlässliche Beziehungen und ein anerkennendes Umfeld entwickelbar sein. Traumatisierung jetzt als eine Form sozusagen, Traumatisierung als eine Form beschrieben, die eine Folge von Übergriffen sein kann, ist hier festzuhalten, auch wenn nicht alle Kinder die Merkmale einer posttraumatischen Belastungsstörung aufweisen, wie sie sozusagen im Manual ausgewiesen sind, sondern die Spannbreite an Folgen eben auch sehr breit gestreut sein kann, ist es wichtig, Kenntnis über Traumatisierungen zu haben. In Österreich haben Lehrerinnen und Lehrer ein sehr geringes Wissen über Gewalt und ihre Folgen. Von Spiel und Strohmeier befragt, was sie bei Gewaltvorkommen tun, kam den Täter bestrafen. Dagegen sollte der erste Schritt der Schutz von Mobbingopfer sein. Dazu bedarf es aber auch eines Wissens von Traumatisierung. Traumatische Ereignisse schalten das soziale Netz aus, das normalerweise dem Menschen das Gefühl von Kontrolle und Zugehörigkeit zu einem Beziehungssystem und Sinn gibt. Es herrschen Hilflosigkeit und Angst vor, das Selbstverteidigungssystem ist überfordert und bricht zusammen. Mit posttraumatischen Belastungsstörungen werden tiefgreifende und langanhaltende Veränderungen in der Wahrnehmung, auch in der Selbstwahrnehmung, in den Gefühlen, in der physiologischen Erregung und im Gedächtnis beschrieben. Diese traumatischen Reaktionen sind nach Köckeritz als Anpassungsversuche zu verstehen, nämlich an überwältigende Bedrohung, und sie können als vorausschauende Versuche der Vorbereitung auf weiteres Unheil und Bemühungen um Selbstschutz verstanden werden. Dabei werden die normalerweise aufeinander abgestimmten Funktionen manchmal voneinander getrennt. Es erfolgt eine Dissoziation, wie man das nennt. Das heißt, es kommt zu einer Störung der Integration und Verknüpfung von Informationen. Diese können nur noch fragmentiert und abgespalten gespeichert werden. So können sich also intensive Gefühle einstellen, also das Ereignis kann aber vielleicht nicht genau erinnert werden. Ich habe nur Angstgefühle. Es kann aber auch dazu führen, dass Kinder dann sozusagen das Ereignis, wenn sie das nicht im Detail erinnern können, auch nichts dabei fühlen. Kinder werden als unglaubwürdig angesehen, wenn sie beispielsweise ihre Geschichte erzählen, aber sehr unbeteiligt daran wirken. Erzählen Kinder den Lehrpersonen ihre Geschichte, ohne dass sie große Betroffenheit, emotionale Betroffenheit zeigen, irritiert das die Lehrpersonen hochgradig, weil sie mit der geschilderten Tat emotionales Aufgewühltsein assoziieren. Traumatisierte Personen sind auch in erhöhtem Maße wachsam gegenüber allem, was in ihrer Umgebung passiert. Die ständige Alarmbereitschaft soll vor neuen Übergriffen warnen. Sie hält nicht nur im Wach-, sondern auch im Schlafzustand an. Und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, wenn solche Kinder in einer Klasse drinnen sitzen, die ständig alles checken müssen, haben die nicht auch noch den Kopf, sich auf die Lerndinge konzentrieren zu können. Betroffene, so kann man festhalten, leisten hier Schwerstarbeit im Überleben. Nicht selten bewirken diese Folgen emotionalen und sozialen Rückzug, weil man sich als anders als die anderen erlebt und das Gefühl hat, die anderen können einen nicht verstehen. Dieses Erleben verhindert oft auch, dass eine Kommunikation über das Erlittene schwer möglich ist. Zu schwer oder zu fragmentiert sind die Erinnerungen, zu stark die Angst vor der Konfrontation mit dem Erlebten und zu unkalkulierbar die Reaktionen der sozialen Umwelt. Es kann dazu kommen, dass ein bestimmtes Wort, eine bestimmte Geste, ein schiefer Blick eines Klassenkameraden derart triggert, dass dieser Schüler dann ausrastet, wie das im Beispiel von Florian deutlich wurde. Dass er dann herumschreit, andere angreift oder eben auch dissoziiert, um sich in eine andere Welt zu flüchten. Nicht alle Menschen, die traumatische Erlebnisse haben, reagieren mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder dissoziativem Verhalten. Es gibt aber starke Einflussfaktoren, die sie wahrscheinlicher machen. Dazu zählen extreme, wiederkehrende Bedrohungssituationen, physische Verletzungen und das Alter der Betroffenen. Sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Kinder und Jugendliche in Konzentrationslagern, in Geiselhaft oder jene, die in den Krieg geschickt werden, die flüchten mussten, vielleicht sogar alleine flüchten mussten, und wahrscheinlich gilt es auch für Cyberopfer, da haben wir noch nicht so viele Untersuchungen, leiden besonders stark und lange an den Folgen. Sie werden durch das Erlebte, das sie überfordert, an wichtigen Entwicklungsschritten beeinträchtigt, nämlich in ihrer Identitätsbildung und der Entwicklung von Selbstwert, in ihrem Bindungsverhalten und in ihrer Beziehungsgestaltung, die wichtig ist, auch um sowas wie Resilienz zu ermöglichen. Im Aufbau ihres Wertesystems sind sie sozusagen beeinträchtigt, in ihrer Aufmerksamkeitssteuerung und in der Verhaltenssteuerung sowie in ihrer kognitiven Entwicklung. Das heißt, eine Fülle an Dingen, die hier auch durch diese Erfahrungen noch einmal sozusagen gestört werden. Ein Mechanismus, der sich immer wieder auch beobachten lässt, ist die Identifikation mit dem Aggressor. Das heißt, hier werden die Sichtweisen des Gewalttäters übernommen und das Erlebte eben als nicht so dramatisch gesehen, oder es wird dem eigenen Verschulden zugeschrieben. Hätte ich nicht zurückgeredet, hätte ich nicht provoziert, oder auch wenn sexuelle Gefühle vorhanden waren, beispielsweise bei sexualisierter Gewalt. Die Identifikation mit dem Aggressor kann als letzter Rettungsversuch angesehen werden, mit den Bedrohungen umgehen zu können. Denn wenn ich es selbst herbeigeführt habe, habe ich die Kontrolle und bin nicht nur mehr meiner Angst und Hilflosigkeit ausgeliefert. Es kommt letztendlich zu einer Übernahme der Gefühle, die der Täter verspüren sollte. Opfer empfinden sozusagen das Schuldgefühl, das der Täter nicht hat. Man spricht ja auch von Täterintrojekten. Das sind also psychisch komplexe Leitbilder, die Opfer gegen ihren Willen durch die brutalen Grenzüberschreitungen des Täters verinnerlicht haben. Täterintrojekte steuern den betroffenen Menschen häufig in schwer vermeidbare Wiederholungen selbst- und fremdschädigenden psychophysischen Verhaltens hinein. Betroffen sind dabei vor allem Kinder und Menschen in längeren Abhängigkeitsbeziehungen. Täterintrojekte können sich konkret auch so äußern, dass gegen andere in ähnlicher Weise wie der Täter agiert wird, also dass es zu einer Täter-Opfer-Relation kommt, oder auch, dass es zu Selbstbestrafung und zu Selbstverletzungen kommt. Letztendlich kommt es zu einer Erstörung des Ich von innen heraus. Posttraumatische Belastungsstörungen wie Dissoziation und Täterintrojekte beschreiben also Reaktionen, die jeder Mensch unter extremen lebensbedrohenden Bedingungen entwickeln kann. Sie sind also nicht psychopathologisch zu identifizieren. Dies zu verstehen ist wichtig, um Betroffene adäquat wahrzunehmen und auch für die Beziehungsgestaltung. Brandmeier und Ottomeier weisen darauf hin, dass traumatologische Folgen aber nicht individualisierend zu behandeln sind. Vielmehr sind es die sozialen Strukturen, die als traumatogen anzusehen sind, beispielsweise wenn eine Schule eine ausgeprägte autoritäre Kultur mit dazugehörigen Demütigungsritualen hat, die immer wieder auch Angst auslöst. Eine sogenannte eben viktimisierende Kultur fördert das Schweigen der Opfer, das Nichtwahrnehmen des Ausmaßes der Übergriffe, der Verharmlosung durch die Umwelt und erschwert es auch den Traumatisierten, Hilfe zu holen und ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Das heißt, sie verhindern letztendlich die psychosoziale und die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Eine viktimisierende Kultur charakterisiert letztendlich, dass sie eine Sozialstruktur stützt, die Gewaltübergriffe und Ausbeutung von Abhängigen zulässt, indem sexistische, rassistische Äußerungen geduldet oder sogar von Lehrern und Lehrerinnen selbst getätigt werden, körperliche und sexualisierte Gewalt bagatellisiert oder verschwiegen oder auch mit den Tätern kollaboriert wird. Burschen in dem Alter müssen sich einfach ihre Hierarchien aushandeln. Oder dass den Opfern nicht geglaubt wird, sowie Mythen zu sexueller oder physischer und psychischer Gewalt gestützt werden. Kinder sind halt mal so, wenn man sich so ansieht und benimmt wie die, ist das kein Wunder. Ich erinnere nur an die Klassenhure. Wer sich nicht wehrt, ist selber schuld. Auch die Klischeebilder vom Geschlechterverhältnis charakterisieren eine viktimisierende Kultur, weil über geschlechterstereotype Zuschreibungen eine soziale Platzanweisung erfolgt. Die Mythen und Klischees arbeiten einer Hierarchisierung zu, die sich zwischen unterschiedlichen Aufteilungen dann auch noch einmal äußern kann. Einer Hierarchisierung zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Mädchen und Buben, zwischen Ansässigen und Zugewanderten, zwischen Christen und Andersgläubigen. Und die Liste könnte man noch fortsetzen. Auch dieser Hierarchisierung können sich Täterverhalten sowie passives oder gewaltermunterndes Bystanderverhalten entwickeln, weil es indirekt eigentlich gefördert wird, wenn hier niemand Einspruch erhebt, wenn sozusagen sexistische, rassistische Übergriffe normal sind. Welche Perspektiven für ein Leben mit dem Trauma können sich eröffnen? Damit Opfer ihren Aufbruch in ein neues Leben wagen können, sind in der Traumaforschung, in der sich federführend Judith Louise Herman sehr verdient gemacht hat, drei Schritte benannt. Zunächst ist es wichtig, dass die Opfer einen sicheren Ort haben und die Bedrohung durch den oder die Täter gebannt ist. Diese äußere Sicherheit ist eine Grundbedingung dafür, dass sich die Opfer der Entwicklung ihrer inneren Sicherheit zuwenden können. In einem zweiten Schritt geht es um das Erinnern dessen, was ihnen widerfahren ist. Dabei geht es nicht um eine möglichst detailreiche Erinnerung, sondern die Möglichkeit, sich aus der Gewissheit sicherer Beziehungen, sei es jetzt therapeutisch, familiär heraus, an die bruchstückhaften Erinnerungen Schritt für Schritt auch zu wagen. Dazu gehört auch das Trauern um die verlorenen Lebenschancen. Der dritte Schritt stellt dann die Integration des Erlebten dar. Das heißt, dass die unverbundenen Funktionen, ich kann mich erinnern, aber nichts dabei fühlen, oder ich werde von Gefühlen überschwemmt und weiß nicht warum, Das heißt, dass diese unverbundenen Funktionen integriert werden können und ein Leben angesichts des Erlittenen möglich wird. Dass also ein Wertesystem, ein Ich-Gefühl sowie Bindungs- und Beziehungsfähigkeit aufgebaut bzw. wieder aufgebaut werden kann. Wenn wir uns dann ich gehe noch einen Schritt zurück. Für die Schule ist möglicherweise der erste Punkt der wichtigste, weil wir nicht wissen, Sie haben gesehen vorher die Lehrpersonen mit 3% als Ansprechpersonen, es gibt nicht so viel her. Das heißt, wem Sie dann was erzählen, ist nochmal eine andere Sache. Aber sichern ist sozusagen der erste Punkt, für den auch Schulen dann verantwortlich sind. Sie können natürlich mit Ihrem Verhalten dazu beitragen, dass sich auch die anderen Schritte entfalten können. Was die Interventionsperspektiven jetzt anlangt, ist zunächst festzuhalten, dass die unterschiedlichen Gewalterlebnisse und die Gewaltformen auch unterschiedliche Interventionsformen benötigen. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen, am Beispiel sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Übergriffe bei jüngeren Kindern können aus reiner Neugierde erfolgen. Hier ist ein nicht skandalisierendes Verhalten angebracht. Übereifrige Verbote oder moralische Bewertungen führen dazu, dass sich die Kinder sonst mit ihrer Neugierde schlecht fühlen und oder Schuldgefühle eben haben und Sexualität zum Tabuthema wird. In der Folge können dann sexualisierte Übergriffe schwerer identifiziert werden, auch von den Betroffenen. Der Geheimhaltungsdruck wird erhöht und die Betroffenen schweigen. Physische und psychische Gewaltübergriffe benötigen hingegen klare normative Adressierungen als sozial unerwünscht. Dabei ist das Verhalten von der Person zu trennen. Aber auch hier gilt es unter einer nachhaltigen Perspektive zu beachten, dass diese nicht mit Demütigungen zum Beenden gebracht werden. Das ist oft die Verführung in einem hierarchischen Gefüge, in der Schule, ja, mit einer Bemerkung, mit einer bestimmten Tat eine Haltung zu beenden, weil wir müssen ja weiter unterrichten. Das heißt, dass etwas schnell beendet wird, ohne dass man viel diskutieren muss. Biografische und erlernte Verhaltensmuster sind zu beachten. Gewalttätigkeiten müssen verstanden, aber nicht akzeptiert werden. Es braucht nach Hans Thiersch das Insistieren auf Prinzipien der modernen Ächtung von Gewalt, sodass Gewaltausübende sich mit dem konfrontieren können, was sie zu diesem Handeln bewogen hat. In diesem wahrlich nicht einfachen Prozess der Selbsterkenntnis ist es wichtig, dass Anerkennung, beispielsweise von Lehrpersonen, spürbar und neue weiterführende Perspektiven eröffnet werden. Wie kann ich anders handeln? Täteropfer können sich nach Anerkennung ihrer Tat vielleicht dann auch leichter an ihre eigene Verletzungsgeschichte heranwagen. Aber in dieser Reihenfolge: zuerst das, was als Tat ich selber gesetzt habe, mich mit dem auseinandersetzen und dann erst die Opferperspektive. Also nicht umgekehrt, wo dann vielfach entschuldigt wird, ist erfolgt, weil, kann nichts dafür. Es geht hier auch um Verantwortungsübernahme. Aus all diesen sehr vielschichtigen und vielfältigen Erkenntnissen haben sich in der jüngeren Vergangenheit unterschiedliche Initiativen, Forschungsstränge und Forschungsprojekte herausgebildet. Eine Auswahl möchte ich hier vorstellen und dabei auch das Safe Space Konzept inkludieren. Im deutschen Sprachraum hat sich nach den Missbrauchsskandalen in pädagogischen Einrichtungen und insbesondere durch die Integration geflüchteter Kinder aus den unterschiedlichen Kriegsgebieten die Notwendigkeit gezeigt, dass Lehrpersonen Kompetenzen im Umgang mit Trauma benötigen. Dazu hat sich in den letzten 10 Jahren auch ein neuer Forschungsstrang herausgebildet, nämlich die Traumapädagogik mit vielfältigen Konzepten. Eine traumasensible Pädagogik ist deswegen notwendig, weil Kinder und Jugendliche Überlebensstrategien entwickelt haben, wie sie vorher beschrieben wurden, die ihnen das Leben, die Beziehung zu Gleichaltrigen und Erwachsenen und vor allem den Zugang an sozialer Teilhabe und Bildung erschweren. Traumapädagogik ist dabei von Traumatherapie zu unterscheiden, wenngleich sie auch therapeutisch wirken kann. Sie zielt auf die Unterstützung traumatisierter Mädchen und Buben im pädagogischen Alltag. Nach Wilma Weiss ist Traumabearbeitung vor allen Dingen ein Prozess der Selbstbemächtigung, den die Mädchen und Jungen in den für sie oder ihn sozial bedeutsamen Bezügen vollziehen. Dazu gehören also Veränderungen von dysfunktionalen Einstellungen und Überzeugungen, also dass ich Situationen nicht adäquat einschätzen kann, die Möglichkeit, das Geschehene in die eigene Lebensgeschichte einzuordnen, die Chance im Leben, im Jetzt einen Sinn zu finden oder auch die Entwicklung für ein Körperbewusstsein und für Körperfürsorge, die Selbstregulation von traumatischen Erinnerungsebenen und von traumatischem Stress, also auch Resilienz, Vertrauen in Beziehungen, die Entwicklung einer respektierenden Haltung den eigenen Wunden, Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen gegenüber und eben die Chance für soziale Teilhabe. Traumapädagogik versteht sich in diesem Sinn als Teil der Traumabewältigung neben der Traumatherapie, die in ärztlich-psychiatrischen und psychotherapeutischen Settings erfolgt. Klinische Aufenthalte, therapeutische Sitzungen sind zeitlich limitiert. Was geschieht aber mit traumatisierten Personen in ihren anderen Lebensbereichen? Die Traumapädagogik betont, dass das heilsame Geschehen im natürlichen Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen passiert und auf förderlichen menschlichen Beziehungen und Begegnungen beruht. Schule als ein Lebensraum, in dem Kinder und Jugendliche sehr viel Zeit verbringen, kommt dabei besondere Aufmerksamkeit zu. Konzeptuell großen Einfluss auf Traumaarbeit übt die Bindungstheorie aus, die die Bindungsbedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt rückte, sowie auch psychoanalytische Konzepte. In der Traumapädagogik selbst kommt es dann zu interdisziplinären Vernetzungen im Gespräch mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, aus denen dann gemeinsame Konzepte entwickelt werden. Und diese Konzepte können dann ganz unterschiedlicher Natur sein. Das geht von der milieutherapeutischen Auseinandersetzung bis eben hin zur Pädagogik des sicheren Ortes, wozu ich noch ein paar Anmerkungen machen möchte. Die einzelnen Konzepte zeigen auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, was die Inhalte und was das pädagogische Handeln anlangt. Gemeinsam aber all diesen Konzepten ist eine traumasensible Grundhaltung, in deren Zentrum die Annahme des guten Grundes steht. Damit meint man, dass das Verhalten des Kindes entwicklungsgeschichtlich zu verstehen ist, und zwar als eine normale Reaktion auf eine außerordentliche Belastung. Dahinter steht dann auch das gemeinsame Menschenbild einer humanistischen Psychologie und eine gemeinsame Haltung, die folgende Elemente umfassen. Wie bereits angeführt, die Annahme des guten Grundes, also alles, was ein Mensch zeigt, macht Sinn in seiner Geschichte. Und dem gilt es, auf den Grund zu gehen. Wertschätzung, es ist gut, so wie du bist, nicht das, was du vielleicht getan hast. Partizipation, ich traue dir was zu und überfordere dich nicht. Transparenz ist wichtig, jeder hat sozusagen jederzeit ein Recht auf Klarheit, was hier geschieht, welche Handlungen gesetzt werden. Und dann auch noch Spaß und Freude, weil viel Freude auch viel Belastung trägt. So steht es in den Leitlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Traumapädagogik aus dem Jahr 2011. Traumapädagogische Ansätze sind nicht defizitorientiert, sondern arbeiten ressourcenorientiert. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf das Heilsame und Förderliche im Lebensalltag richten. Zentral ist, wie bereits angesprochen, dabei die Bindung. Dabei geht es nicht darum, auf die Schule hin anzusehen, dass Pädagoginnen und Pädagogen jederzeit verfügbar sein müssen. Auch nicht, dass sie den Betroffenen alles abnehmen und vor jedem möglichen negativen Gefühl schützen müssen. Hier kann man nämlich in der Praxis oft große Missverständnisse antreffen. Eine Verantwortungsübernahme für das Leben des Opfers könnte sonst leicht in neue Abhängigkeitsverhältnisse gekippt werden. Die Betroffenen werden dann nicht in ihren Ressourcen wahrgenommen. Nach Wilma Weiss geht es also um sowas wie Bildungsbalance. Also es geht um die Balance zwischen distanzierter professioneller Reflexion und persönlichem Engagement. Ja? Persönliche Zuwendung, gleichzeitig aber auch distanzierte professionelle Reflexion, um erkennen zu können, was geschieht hier. Was läuft hier ab? Wilmer Weiß schreibt dazu, dazu gehört natürlich auch, dass man die eigenen Grenzen achtet und auch Nähe und Distanz versucht auszubalancieren. Nun, Wilmer Weiß, für belastete Kinder ist die Erfahrung, sie haben für jemanden Bedeutung, oft ganz neu. Sie beschreiben viele Jahre später die eine Stunde, den einen Moment, als die Kollegin bzw. der Kollege für sie Zeit hatte und etwas Besonderes unternommen hat, vielleicht besonders zugehört hat, das beschreiben sie als exklusiv. Diese exklusive Beziehung schließt aber nicht andere Kinder oder Pädagoginnen und Pädagogen aus, sonst kommen wir wieder ins Fahrwasser der Abhängigkeit. Die exklusive Beziehung kann genügend Sicherheit geben, um sich wieder in andere Kontexte wie Familie, Freizeit auch wagen zu können. Weil ich weiß, dort gibt es jemanden, der ist verlässlich, das ist tragfähig. Exklusive Beziehungen helfen auch bei der Suche nach dem Verlorenen, nämlich wer bin ich, zu wem gehöre ich, wem kann ich vertrauen. Als weiteren wichtigen Aspekt von Traumapädagogik weist sie auf die Beziehungsvielfalt hin, also nicht auf die Beziehungsdyaden, die allein sind zu wenig. Idealiter haben traumatisierte Personen unterschiedliche stabile soziale Beziehungen. Wir wissen natürlich, dass das in der Realität oft nicht der Fall ist. Und diese stabilen sozialen Beziehungen können sich aus unterschiedlichen Kontexten rekrutieren, wie Familie, Klasse, Freunde, Freundinnen, Lehrpersonen, Therapeuten, Therapeutinnen. Hier können Sie dann so etwas wie eine heilende Gemeinschaft erfahren. Aufgrund dann der gestörten Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die Betroffene mitbringen, bedarf es in einem nächsten Schritt eines reflexiven Umgangs mit Bindungsfallen, und zwar vor allem auch bei jenen, die Traumatisierte begleiten, dass man in Abwertung reinfällt oder sich auch verstrickt emotional. Bindung hat auch sehr viel mit körperlichen Aspekten zu tun. Das gilt auch immer zu unterscheiden, wie viel körperliche Nähe braucht jemand, verträgt jemand. Was ist angebracht und was nicht. Aber nachdem hier ja auch der Übergriff auf den Körper erfolgt, ist das sozusagen auch ganz wichtig, wo kann ich mich auch wieder anlehnen. Und zwei Punkte gehören hier noch dazu. Die jungen Menschen sind in der Reflexion ihres Bindungsverhaltens dann auch kognitiv und alltäglich zu begleiten, sodass sie selber auch sehen, warum diese Beziehung trägt, was hier geschieht, was sie hier sozusagen anlehnen lässt, warum sie sich hier sicher fühlen. Zum Bindungsaufbau und zur Bindungssicherheit können auch gleichaltrige Gruppen beitragen. Die sind ganz wesentlich mit einzubeziehen, deswegen kommt der Arbeit mit Gruppen eine Bedeutung zu, und zwar insofern auch, als sie dazu beitragen können, Scham, Isolation und Individualisierung, also sich zurückgedrängt zu fühlen, aufzuheben. Traumapädagogische Ansätze entwickeln also Konzepte, wie eine Schule zu einem sicheren Ort werden kann. Die Safe Space oder Safe Place Debatte reicht dabei in die Mitte der 90er Jahre zurück, also vor der Entstehung der Traumapädagogik. In den Bildungswissenschaften wird der Begriff oft metaphorisch dafür verwendet, um eine gute Lernumgebung oder gute Lernumgebungen zu beschreiben. Robert Bustrom macht dies an einem Beispiel, sozusagen einem Erfahrungsbericht der Lehrerin, deutlich. In diesem spricht die Lehrerin über Caleb, einen stark verängstigten Viertklässler, der im Unterricht nur still vor sich hin murmelte. Eines Tages beobachtete sie, wie Caleb seinen Bleistift in das Etui legte und dabei zu diesem sprach, wie gut er es in seinem Safe Space habe. Davon inspiriert besorgte die Lehrerin einen großen Karton, sogenannte Refrigerator Box, der größer war als Kalebs Schreibtisch und in dem sich Caleb selbst einen sicheren Raum einrichten konnte. In den darauffolgenden Tagen brachte Kaleb verschiedene Dinge mit und richtete sich mit diesen Dingen in seinem Karton ein. Im Laufe der Zeit war er dann in der Lage, den Karton zu verlassen und mit seinen Klassenkameraden zu kommunizieren und zu spielen. Davon inspiriert begannen auch andere Kinder, ihre Arbeitsplätze nach Kalebs Vorbild mit persönlichen Gegenständen auszustatten. Die Lehrerin hielt fest, dass sie in ihren klar definierten Plätzen begannen, mehr und besser zu arbeiten und dass sie dadurch auch erkannten, dass jeder einen Platz braucht, wo er sich sicher und angenehm fühlt. Also, und daraus hat sich dann auch das Konzept entwickelt, zu schauen, wie können wir sichere Lernumgebungen schaffen, und dazu gehört gerade auch eine traumapädagogische Perspektive. Wenn man jetzt also Schulen als sicheren Ort für Kinder und Jugendliche gestalten möchte, so gilt es, sowohl einen äußeren sicheren Ort als auch einen inneren sicheren Ort zu beachten. Der äußere sichere Ort besteht dabei nicht nur aus einem physischen Raum in Form von Rückzugsorten, und in amerikanischen Schulen gibt es tatsächlich solche Räume, wo man sich zurückziehen kann, oder sogenannte Opt-out-Räume. Und zwar, das ist aber sehr ambivalent zu sehen, weil diese Räume für Kinder unterschiedlich aufgeladen sein können. Kinder und Jugendliche, die Übergriffe in geschlossenen Räumen erlebt haben, bekommen hier möglicherweise Panik- und Angstattacken. Andere wiederum können ihren sozialen oder inneren Stress abbauen. Das heißt, das gilt es dann auch immer herauszufinden. Und zwar, sie können ihren sozialen oder inneren Stress insofern auch abbauen, weil sie aus Situationen herausgeholt werden müssen, wo sie dann vielleicht auch spüren, dass die Situation sie zu unüberlegten oder Handlungen verleiten würde oder sie anderen etwas dann antun würden, wenn sie beispielsweise in der Gruppe bleiben müssen. Zum äußeren sicheren Ort gehören neben physikalischen Räumen sowas wie die pädagogischen Fachkräfte, und zwar zentral. Sie sind ein Teil davon, nicht als Umsetzerinnen, sondern als Bestandteil traumapädagogischer Arbeit. Sie schaffen nämlich Beziehungsangebote, in denen die Kinder und Jugendlichen in der Beziehung Vertrauen, Orientierung, Respekt, Empathie und Anteilnahme erfahren. Dazu sind keine langen Gespräche unbedingt notwendig, sondern es geschieht oft in kleinen Alltags- und Dialogszenen. Zum Beispiel in dem von mir auch genannten Beispiel von Stefanie, wo die Lehrerin sie für ihren Mut lobt, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Indem sie mit ihrer Beziehung also ängstigend wirken, die Lehrpersonen, können sie die Kinder und Jugendlichen darin unterstützen, ihre Umwelt nicht als bedrohlich zu erleben. Gerade in Krisen benötigen sie, dann auch sicherheitsfördernde Botschaften, wie dass sie auch in der Krise hier einen Platz haben. Wichtig ist zudem, dass pädagogische Fachkräfte ihr Beziehungsangebot auch dann aufrechterhalten und sich nicht beleidigt oder enttäuscht zurückziehen, wenn Kinder und Jugendliche ihre Handlungen und Gespräche im Kontakt mit anderen unterbrechen und somit also eigentlich ihre ursprünglichen Beziehungsabbrucherfahrungen reinszenieren. Bei solchen Vorkommnissen ist nicht der Zwang zum Reden gefragt, sondern eine Haltung, die das Vermeidungsverhalten akzeptiert und auch das Distanzbedürfnis des Kindes respektiert. Wir haben ja vorher gesagt, es geht darum, Gewalttaten zu verstehen und hier auch sich einzufühlen und das zu verstehen, warum jemand so reagiert. Sodass nämlich dann auch die Schülerinnen und Schüler Nähe und Distanz selber regulieren können. So agieren zu können, bedeutet natürlich, dass die Pädagoginnen ihre eigenen Bindungserfahrungen und die daraus resultierenden Erwartungen und Beziehungsfallen kennen, sodass sie denen nicht auf den Leim gehen. Es braucht nach Thomas Lang sichere Pädagoginnen, die mit einer inneren Balance und der Balance von emotionalem Engagement und professioneller Distanz in Beziehung gehen. Und das heißt nicht immer, dass man jederzeit perfekt sein muss, aber auf diese Balance zu schauen. Damit die Schülerinnen und Schüler sich auf die Suche nach ihrem guten Grund ja, Anerkennung des guten Grundes, ihres Verhaltens begeben können, können Pädagoginnen Interventionen setzen. Nach Wilma Weiß kann man Kinder darin unterstützen, indem man ihnen beispielsweise die Frage stellt, du tust das, weil? Damit können sie ihr Verhalten als Reaktion auf das früher Erlebte und somit als normale Reaktion auf eine außergewöhnliche, überfordernde Situation anerkennen. Die Frage, warum tust du das, würde Schuldgefühle aktivieren und sie in die Defensive drängen. Neben diesem äußeren, sicheren Ort, der sich jetzt auch noch einmal zentral über die Fachkräfte formiert, braucht es auch so etwas wie einen inneren, sicheren Ort, wie es Luise Redemann entwickelt hat, die Kindern ermöglicht, die Kontrolle über negative Gedanken und deren Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem zu ermöglichen. Also Panikattacken, Angstüberschwemmungen, Gefühlsüberschwemmungen unterschiedlicher Art einfach auch kontrollieren zu können. Dazu können Imaginationen von Orten, an denen man sich sicher fühlt, helfen. Das kann ein erinnerter Ort sein, an dem man sich geborgen und wohlfühlt, vielleicht auch ein Ort vor dem Übergriff, oder auch ein fantasierter, den man in stressigen Situationen abrufen kann und in dem man sich flüchten kann, wenn man sich bedroht fühlt. Den sicheren inneren Ort habe ich nämlich immer bei mir. Der traumapädagogische Ansatz, und damit komme ich auch zum Schluss, ist nicht nur als Ansatz für besondere Ausnahmesituationen gedacht. Also wenn Kinder als traumatisiert diagnostiziert werden, sondern als pädagogische Grundhaltung ist er zu verstehen, weil extremer Stress und traumatische Erfahrungen weiter verbreitet sind, als wir oft glauben und es auch sehen können. Unangepasstes Verhalten wie spontane Wutausbrüche, auffällig sexualisiertes Verhalten, das Zerstören von Gegenständen etc. sowie auch überangepasstes Verhalten, Konzentrationsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Entwicklungsrückstände und so weiter und so fort werden häufig fehlinterpretiert. Diese aber unter der sogenannten Trauma-Lens wahrzunehmen, erweitert die Perspektiven, Kinder in ihren Bedürftigkeiten zu sehen. Soziale Problemlagen, wie es Marion Baldus formuliert, gesellschaftliche Entwicklungen und globale Konflikte werden in die Schule hineingetragen und müssen von ihr aufgefangen und in ihr auch bearbeitet werden, nämlich damit Bildung gelingt, damit ihr zentraler Auftrag gelingt. Mit der Einbeziehung traumapädagogischer Ansätze könnte es gelingen, Schulen als Orte der Angst vermehrt zu sicheren Orten umzuwandeln. Dies könnte sich möglicherweise, das ist für Österreich vielleicht nicht ganz unbedeutend, auch in besseren Leistungsergebnissen in Vergleichsstudien niederschlagen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.